Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie immer samstags 19 Uhr hier auf FSK 93.0. Gestern Abend, also am Freitag, den 27.09., gab es eine Veranstaltung mit Katharina König in der Flora. Und wir senden heute schon mal sozusagen als Teaser den ersten Teil der Veranstaltung. Da geht es um den aktuellen Stand zur NSU, aber auch um V-Leute. Die ganze Veranstaltung wird natürlich auch noch hier gesendet. Da wird es eine Sondersendung sicherlich geben von Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Denn die ganze Veranstaltung dauerte 2 Stunden und ist aber auch so, dass da sehr viel Spannendes auch in der Diskussionsrunde aufgeworfen wird. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diese Sendung dann auch ganz anzuhören. Heute, wie gesagt, noch nicht der Fall. Da kann man sich aber schon mal die ersten 20 Minuten, 25 Minuten anhören, um davon einen Eindruck zu bekommen und sich schon mal vorzufreuen, wenn dann das Ganze gesendet wird. Die Diskussionsveranstaltung fand im Rahmen der momentan in Hamburg stattfindenden Reihe vom rassistischen Normalzustand zum nationalsozialistischen Untergrund statt. Es ist eine Veranstaltungsreihe, die wird noch bis ins nächste Jahr reinlaufen. Die nächste Veranstaltung ist am 24.10. Um 19 Uhr im Centro Soziale und zwar mit Heike Kleffner. Genau, die saß im NSU-Untersuchungsausschuss im Bund und die wird da zu Gast sein. Und aber alle Infos gibt es auch immer auf antirareihe.noblogs.org. Das mal wieder zum wöchentlichen Werbeblock. Aktuell in München. Nächste Woche gibt es eine sehr spannende Woche. Letzte Woche war auch gerade für Hamburg interessant. Da war der Vater von dem Mordopfer in Hamburg vor Gericht und hat als Zeuge ausgesagt. Das war ein hochemotionaler Tag. Seine Verwandten waren auch mit und haben dann auf dem Vorplatz des Gerichtes André Emminger, der auch angeklagt ist, der aber auch frei im Fuß ist. Der sitzt also nicht in Untersuchungshaft, der geht da immer zum Bäcker in der Mittagspause und holt sich sein Brötchen. Und die Verwandten von Taschkebrü haben ihn dort kurzzeitig so ein bisschen bedroht, bis sie dann, also das war der Bruder, der wurde dann von der Schwester abgehalten. So, und natürlich wundert es immer mal, dass es solche Vorfälle nicht häufiger gibt und dass das alles, das ganze NSU und die Aufarbeitung zur NSU eigentlich jetzt so einfach abgewickelt wird, wie so ein Geschäft und dass sich im Grunde nie richtig klar oder nicht mehr richtig klar gemacht wird, dass das einfach Nazis waren, die gemordet haben und dass man da eigentlich nicht so kalt wie an einem Prozess wegen, weiß ich nicht, Diebstahl oder so einfach das Tagesgeschäft abwickelt, das wundert schon manchmal sehr und das gilt ja für alle politischen Institutionen, dass das häufig einfach so abgewickelt ist und jetzt einfach seinen Gang geht und dann irgendwann auf einen Schlussstrich und eine Beendigung des ganzen Themas hinzielt. Das darf natürlich nicht das Ziel sein. Man darf nicht vergessen, wen man da vor sich hat. Das sind überzeugte Neonazis und die sind eben auch bereit gewesen zu morden, wie es sicherlich andere Neonazis auch sind. Das darf man nie aus dem Blick verlieren, auch wenn natürlich die ganze Ereignislage rund um NSU zum Beispiel viel für Spekulationen einlädt und so weiter und so fort. Aber das muss sozusagen der Kern des Ganzen sein. Genau. Und zu Spekulationen lud ja auch immer der Mord in Kassel ein. Da war ja ein V-Mann vor Ort, beziehungsweise ein Mensch vom Verfassungsschutz, schlimmer noch, also ein V-Mann-Führer, ein hauptamtlicher Mensch vom Verfassungsschutz, der Andreas Temme. Und der hatte sich ja dann nicht bei der Polizei gemeldet und wurde von seinen Kollegen oder Freunden auch immer Klein Hitler genannt. Der hat da einen kleinen Waffenfetisch und interessiert sich für so Terror, wie es dann später hieß. Und das ist eine sehr noch weitgehend ungeklärte Frage in dem ganzen NSU-Komplex, was er da eigentlich mit zu tun hat. inzwischen, und er wurde dann auch, das haben wir hier in der Sendung auch schon besprochen, für unschuldig erklärt von allen. Und das wurde dann erstmal auf sich ruhen gelassen damals. Und jetzt wird er nächste Woche Mittwoch vor Gericht aussagen. So, als Zeuge, da darf man natürlich gespannt sein. Vielleicht kommt da auch noch mal ein wenig was ans Licht oder es wird noch ein bisschen mehr in die Richtung recherchiert. Der war dann, wie sich jetzt herausgestellt hat, auch V-Mann-Führer von einem V-Mann in Dortmund möglicherweise, der eventuell eben entsprechende NSU-Kontakte hatte. Also wie gesagt, das lädt natürlich zu Spekulationen ein. Muss man immer natürlich schauen, dass man da nicht allzu sehr in Richtung Verschwörungstheorie geht. So, letzte Woche erwähnt war ja auch schon die Zeugin aus Dortmund, die gesagt hat, dass sie Tschepe bei sich im Nachbargarten gesehen hat. Die wird am Montag aussagen und da ist jetzt im Vorfeld schon viel spekuliert worden, dass die möglicherweise nur die Nachbarin gesehen hat, die Frau von diesem Skinhead, mit dem eben sie sagt, sie hätte Tschepe gesehen. Und der hat jetzt wiederum bei der Polizei ausgesagt, ja, meine Frau sieht aus wie Tschepe, die wird die da gesehen haben, aber ich habe damals halt die Haare immer kurz gehabt, da hätte man mich für Nazi halten können. So, aber seine Kinder haben so nordische Namen von so Gottheiten und ja, er sagt, er wäre Geschichts- und Ritterspiele interessiert. Ja, das ist natürlich Quatsch. Unter Nazis ist es sehr beliebt, den Kindern so nordische Namen zu geben. Und das hat immer nichts mit Geschichtsbewusstsein, sondern eher mit deutschem Bewusstsein was zu tun. Ja, da darf man gespannt sein. Und dieser Hausmeister und seine Frau sind jetzt auch vorgeladen vor Gericht. Und da wird man dann sehen, wie sehr sie Tschepe ähnlich sieht. Das steht also nächste Woche im Prozess an. Das ist natürlich schon sehr spannend und sorgt natürlich auch für gewisse Medienaufmerksamkeit, die ja durchaus immer wichtig ist, um bestimmte Details auch einfach ans Licht zu bekommen, dass journalistisch da weiter recherchiert wird und das nicht einfach so auf sich beruhen lassen wird, wie es manchmal zu befürchten steht. Aber da wird man nächste Woche auch viel zu lesen haben. So, jetzt aber erstmal, wie gesagt, die ersten Minuten bzw. die ersten 20 Minuten von der Veranstaltung mit Katharina König von gestern Abend, 27.09. in der Flora, als Teaser für die lange Sendung, die es bald hier auf FSK geben wird. Zur Zwischenbilanz. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss ist ja jetzt erstmal vorbei und der Prozess läuft in München. Ihr habt in Thüringen wieder die Arbeit aufgenommen und in Sachsen geht es ja auch weiter. In Bayern wurde schon aufgehört. Was ist denn jetzt so zu einer Art Zwischenbilanz zu sagen und was ist denn so der ganz aktuelle Stand? Was sind aktuell die wichtigsten Punkte und ja, worum muss noch dran gearbeitet werden? Erstmal so als große Frage.
Na, der Zwischenstand ist, glaube ich, wissen ja auch alle, dass sozusagen der Bund Schluss gemacht hat und der Bund festgehalten hat, dass es keine Verwicklungen mit Sicherheitsbehörden gibt, dass das alles Fehler waren, zum Teil auch systemische Fehler, strukturelle Fehler, aber dass ausgeschlossen werden kann seitens des Bundestagsuntersuchungsausschusses, dass es eine über das Systemfehler hinaus tiefere Verwicklung gibt zwischen NSU, VS, möglicherweise auch Polizei und ähnlichem mehr. Ansonsten ist der aktuelle Stand, Bayern hat als erstes angefangen, war als erstes fertig und hat festgestellt, dass sich die CSU schon immer in den letzten 50 Jahren ganz massiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt hat und da auch sehr viel in Bayern dagegen gemacht hat. Das war mir zumindest neu. Ansonsten Sachsen ist halt das Problem, ist ja auch bekannt, NPD sitzt mit drinne, von daher hört man aus Sachsen wenig bis gar nichts. Und das Hauptproblem und damit auch der hauptaktuelle Stand ist aufgrund der Beendigung des Bundesuntersuchungsausschusses, ist zum einen so ein Stück weit Öffentlichkeit, Interesse und auch Hinschauen weg. Viele geben sich mit dem Abschlussbericht zufrieden und meinen, damit wäre alles erledigt und ja, alle Fragen auch beantwortet. Und genau das ist nicht der Fall. Es sind nicht alle Fragen beantwortet. Es sind vor allem nicht Fragen beantwortet, wie ist es zu der Auswahl in Anführungszeichen der einzelnen Menschen gekommen, die umgebracht wurden. Es ist auch nicht beantwortet, wie kam es zu dieser Aktenvernichtung nach dem 4. November 2011. Es ist nicht beantwortet, was es für Vernetzung, Verbindungen gibt von Neonazis, NSU-Neonazis, Umfeldunterstützer hin zu den einzelnen Tatorten. Es ist nicht beantwortet, warum am 4.11.2011 das Ganze in Anführungszeichen so endet, wie es geendet hat. Und da sind einfach, sag ich, von meinem Stand aus viel zu viele offene Fragen. Natürlich hat der Bundesuntersuchungsausschuss sehr viele Antworten auch gefunden. Unter anderem ja das ganze V-Leute-System schon ein Stück weit mit diskreditiert. Da hätte aber mehr gehen können, meiner Meinung nach. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und was die große Aufgabe ist jetzt für insbesondere Thüringen, ist zu versuchen, das Bundesamt für Verfassungsschutz stärker mit reinzuziehen. Das hält sich da bisher sehr raus, sehr bedeckt, beantwortet Fragen nicht, beantwortet Aktenanforderungen nicht und ist so im Generellen sehr, ja, stark aus dem Blick und aus dem Auge geraten, währenddessen das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz ja schon massiv angekreidet wird und es da ja auch schon erste Umstrukturierungsmaßnahmen gegeben hat. Also was wir in Thüringen jetzt aktuell vorhaben, ist Bundesamt reinzuziehen, da ganz konkret auch V-Mann-Führer aus dem Bundesamt. Dann wollen wir den Mord in Heilbronn noch mal versuchen, stärker anzugehen, als das im Bundestag gemacht wurde. Das Problem, was wir in Thüringen haben, vielleicht zum Verständnis, wir brauchen immer irgendwie einen Bezug zu den Thüringer Sicherheitsbehörden. Das heißt, wir können nicht alle Mordfälle sozusagen uns auf den Tisch ziehen, uns da die Akten bringen lassen und ähnliches mehr, sondern nur, wenn wir einen Nachweis haben, dass da irgendwie Thüringer Sicherheitsbehörden was damit zu tun hatten. Und das dritte ist eben A4.11. und dann die anschließenden Aktenvernichtungen. Weil da sagen wir zumindest das, was da im Bundestag gesagt wurde von den Aktenvernichtern, das sind Lügen und der Bundestag hat sich dazu einfach und zu schnell abspeisen lassen und wir unterstellen, da ist mehr dahinter als, wir haben festgestellt, die Datenschutzfrist ist abgelaufen und wir vernichten das jetzt mal.
Und was sind bisher so die wichtigsten Ergebnisse aus deiner Sicht, die sozusagen die vielen Untersuchungen jetzt schon hervorgebracht haben?
Na, A, der rassistische, grundsätzlich rassistische Blick in der, mit der Ermittlungsbehörden und der Sicherheitsbehörden. Das Problem daran ist jetzt wieder, dass das im Bundesuntersuchungsabschlussbericht nicht drinsteht. Da wird nirgendwo vom institutionellen Rassismus gesprochen, weil darauf konnte man sich in der Eierkuchenharmonie halt nicht einigen. Und deswegen hat man das rausgelassen und schreibt es nirgendwo, was mitverantwortlich ist für die Ermittlung und auch für die, ich sag mal, langgezogene Qual der Angehörigen der Opfer, die ja bis 2011 und zum Teil darüber hinaus gereicht hat. Das sozusagen dann ja das V-Leute-System. Klar, das ist, und der Verfassungsschutz steht zumindest erstmalig in einer größeren öffentlichen Kritik. Er stand bisher schon immer in der Kritik von einzelnen, gerade linken Gruppierungen, aber er war noch nie so massiv in der Öffentlichkeit beschädigt und auch in Frage gestellt. Das sind, finde ich, schon zwei in einem gewissen Sinne Erfolgsergebnisse, die aber noch nicht in entsprechenden Konsequenzen geendet haben.
Und was glaubst du, wird da sozusagen realistisch rauszuholen sein, was die Forderung betrifft? Also es wird ja auch gefordert, den Verfassungsschutz abzuschaffen oder zumindest grundsätzlich zu reformieren. Bist du da hoffnungsfroh oder eher nicht so?
Da passiert nichts.
Das heißt ja, im Grunde besteht ja im Moment die Gefahr, dass so eine Art Schlussstrich einfach unter die Sache gezogen wird, habe ich so das Gefühl. Also mit dem Ende des Bundesuntersuchungsausschusses, dass man jetzt einfach sagt, ja, wir haben echt schon super viel gemacht und jetzt laufen immer noch Untersuchungsausschüsse und wenn das dann vorbei ist, dass es einfach so beendet wird. Also man hört ja auch sogar von Leuten aus dem Untersuchungsausschuss im Bundestag, ja, für die Opfer müsste man jetzt auf jeden Fall mal zum Ende kommen und das müsste jetzt mal müsste bald mal Ruhe geben. Dabei sagen viele von der Nebenklage ja genau das Gegenteil, dass einfach viel aufgeklärt werden soll. Also wie kann man jetzt sozusagen das verhindern, wenn das möglich wäre, sozusagen, dass jetzt so ein Schlussstrich einfach gezogen wird und stattdessen eben, dass man erreicht, dass es eben noch weitergeht, bis dann einfach noch mehr klar ist als jetzt.
Na, die Ausschüsse sind erstens nicht die einzige Möglichkeit, Fragen zu beantworten oder auch Fragen zu stellen und zu versuchen herauszufinden, warum das Ganze passiert ist. Das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass da viel auf die Ausschüsse abgeschoben wird, die ja letztendlich auch, ich sage jetzt mal, einen systemstabilisierenden Faktor natürlich haben. Ne? Denen geht es nicht darum, das System als solches in Frage zu stellen, sondern in der Konsequenz festzuhalten, okay, es gibt ein paar Fehler und der Verfassungsschutz, da gucken wir jetzt mal und ab sofort werden keine Nazi, die Mörder waren, mehr als V-Leute geführt, aber so im Großen und Ganzen lassen wir es dabei. Seitens der Ausschüsse, sage ich, also politisch, seitens der Politik ist ein Schlussstrich schon gezogen. Ich glaube, da braucht man sich nichts vormachen. Die Frage ist sozusagen, was gibt es für Alternativvarianten, gerade A, aus einer möglicherweise breiteren Gesellschaft und B, dann aus einer linken Perspektive, damit meine ich jetzt nicht Parteilinke, wenn ich ab jetzt Linke sage, ich sage immer Partei dazu, wenn ich Parteilinke sage, ich meine, ne, ich meine Linke, so wirklich Linke. Und Entschuldigung. Und ich glaube, da sind wir alle noch nicht rangegangen. Was haben wir denn für Möglichkeiten, Änderungen zu fordern und Änderungen zu ermöglichen? Das ist viel Beobachtungsverhalten, viel Interesse, was feststellbar ist. Man schaut sich die Ergebnisse aus den Ausschüssen an, man verfolgt den Prozess in München, man unterstützt NSU-Watch, man fährt vielleicht selber mal zu einem Ausschuss mit hin. Aber so ein aktives, eigenes Verhalten, ich glaube, da sind wir auch ehrlich gesagt alle ein Stück weit überfordert. Was will man, was kann man machen, was will man machen, außer in Anführungszeichen dem, was bisher auch gemacht wurde, den Rassismus zu kritisieren, auf Demos zu gehen, mit Leuten zu versuchen, ins Gespräch zu kommen, im weitesten Sinne eine Einzelfallhilfe für Flüchtlinge, die hier ankommen und, und. Das, was sozusagen als solches geändert werden müsste, ist das System. Und meine Güte, das versuchen Leute seit 50 Jahren oder seit 60 Jahren. Ne? Da, also nicht aufhören, aber halt... Nee, ist nicht, nein, meine ich nicht das Falsches, aber das ist sozusagen die Aufgabe und den konkreten Schritt, wie das jetzt vonstatten geht, hat, glaube ich, niemand bisher.
Okay, und ja, sehe ich ähnlich, da müsste man, das müsste auf jeden Fall Teil so einer linken Praxis werden, da weiter dran zu bleiben, auch wenn das so ein bisschen mühselig ist. Nehme ich mal stark an, da dran zu bleiben und auch entsprechend irgendwelche neuen Erkenntnisse an den Tag zu bringen. Aber das wäre natürlich eine Aufgabe. So, aber gleichzeitig neigt die Linke auch manchmal dazu, so etwas ereignisorientierter zu sein. Und dann, ja, deswegen.
Der erlebnispädagogische Ansatz ist das dann.
Also, ja. Genau. Und was ist denn für dich im Moment noch so die größte Lücke? Also wo ist denn noch, was ist denn noch so am wenigsten aufgeklärt für dich an dem ganzen Komplex? Also wo müsste man auf jeden Fall nochmal
hinschauen? Die Nazi-Verbindungen zu den Tatorten. Die sind für mich am wenigsten bisher aufgeklärt, weil auch die Untersuchungsausschüsse alle sagen, das hat nichts mit uns zu tun. Dass unsere Aufgabe ist zu gucken, Sicherheitsbehörden, aber wir gucken nicht, welche Nazi-Verbindung gibt es zu den einzelnen Tatorten und die gibt es ja. Und da wird seitens der Ausschüsse zu wenig gemacht oder eigentlich gar nichts gemacht. NSU-Watch versucht da schon ein Stück weit ranzugehen, also letztendlich Zusammenschluss von Antifa-Gruppen aus den jeweiligen Bundesländern, in denen Morde geschehen sind. Aber da braucht es mehr. Also da glaube ich, braucht es auch einiges mehr an Unterstützung, gerade von Leuten, die in den, ja, die so ein Stück weit die Nazi-Szene Ende der 90er, Anfang der 2000er noch im Kopf haben. Ne? Damals war es halt nicht so, dass alles irgendwo bei Indymedia stand, was man heute dann nachrecherchieren kann. Das heißt, es braucht richtig viel Zeit, richtig viel Gespräche, alte Dias, alte Fotos, alte ja, Geschichten sammeln und gucken, was steckt da dahinter und inwieweit könnte es da einen Zusammenhang geben, der dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel in Hamburg ein Mord stattgefunden hat oder dass in Dortmund jemand ermordet wird. Das fehlt meines Erachtens noch und da könnte, sage ich auch, so eine Antifa, eine Linke überhaupt könnte da ein bisschen mehr machen. Ist auch insofern ein Stückchen Kritik. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die richtigen trifft. Und ansonsten, wo es fehlt, die Aktenvernichtung 11.11.2011 in Köln. da fehlt es auch. Das, da sage ich, da ist mehr dahinter, richtig viel mehr dahinter als das. Und das meine ich jetzt nicht ausgehend von der Verschwörungstheorie, sondern Operation Rennsteig ist das eine. Ich weiß nicht, habt ihr euch das mal durchgelesen im Bundesabschlussbericht? Die bringen da ja Zitate von dem Aktenvernichter. Die befragen den im Bundesuntersuchungsausschuss, wie ist es denn dazu gekommen, dass sie das vernichtet haben? Und er sagt, naja, ich war das ja gar nicht, ich habe ihr nur die Anweisung gegeben. Dann holen sie die Mitarbeiterin und befragen die Mitarbeiterin, die sozusagen vernichtet hat, wie es dazu gekommen ist. Und sie sagt, am 10.11. gab es sozusagen die Anweisung, alle Akten, die irgendwas mit Thüringen, Neonazis und so weiter zu tun haben könnten, durchzuschauen, die auf den Stapel zu packen oder. Es gab halt keinen expliziten Auftrag, die nicht zu vernichten, aber es gab den Auftrag, sammelt die mal, der Generalbundesanwalt braucht die möglicherweise. Sie kriegt auf dem Flur von Engelke, das ist der Tarnname des Aktenvernichters, zugerufen, vernichte Tarif, Treppe, Tobago, Tacho, also 7 V-Mann-Namen, die mit T beginnen, und sie widerspricht und fragt, was sind denn das für Fälle? Sind das Werbungsmaßnahmen oder sind das richtige V-Leute? Und er sagt, na, das sind V-Leute. Und sie widerspricht und sagt, seit wann vernichten wir denn solche Akten? Und er sagt, vernichte. Und sie daraufhin, ich mache das nicht auf Zuruf, schreibt mir, gib mir einen schriftlichen Auftrag, das zu machen. Dann schickt er ihr eine Mail. In der ersten Mail stehen 6 Namen und dann schickt er kurz später eine zweite Mail hinterher, da steht dann noch Tarif drin. Daraufhin vernichtet sie immer noch nichts, sondern ruft seinen Chef an und sagt, sie hat einen Auftrag gekriegt, diese Akten zu vernichten, ob sie das wirklich machen soll. Und der sagt dann, naja, wenn der das sagt, wird es schon passen. Und dann vernichtet sie. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, so eine Hierarchie, ne, Bundesamt für Verfassungsschutz, kleine Aktenvernichterin, widerspricht 3-mal ihrem normalen Chef und wendet sich dann noch an den oberen Chef. Das sagt doch als erstes aus, diese Akten werden normalerweise nicht vernichtet, so wie sie es auch erklärt. Und sagt als zweites aus, der Typ hat ein Interesse gehabt. Und wenn man dann mitbekommt, dass er was mit Tarif zu tun gehabt hat, also mit einem der V-Leute, die vernichtet wurden, dass er den, so ist zumindest zu hören, dass er den sogar selber geführt hat. Wenn man dann weiß, dass Tarif in Thüringen und in Niedersachsen aktiv war, Thüringen NSU, Thüringen Leinefelde, Thüringen Heise-Umfeld und. Niedersachsen, wen haben wir dort? Da haben wir Holger Gerlach. Das ist einer der Hauptunterstützer des NSU gewesen und dessen Akte wird vernichtet. Und der begründet vom Bundesuntersuchungsausschuss, na, ich habe die vernichtet, weil das hatte nichts mit dem NSU zu tun. Da stand halt nicht NSU drin, na klar. Also ich meine, das steht nirgendwo in den Akten NSU drin. Das ist sozusagen Grund, um alles zu vernichten. Aber ich glaube ja, dass die anderen, Tobago, Treppe, Tacho und so weiter, wie die alle heißen, dass die ein Ablenkungsmanöver gewesen sind für Tarif. Weil hohe Quelle, der aus Thüringen und aus Niedersachsen berichtet, der genau in der Zeit als V-Mann geführt wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz, und ich glaube nicht, dass der gar nichts damit zu tun gehabt hat, und ich glaube, dass es da Chancen gibt, zumindest noch ein paar mehr Informationen rauszubekommen.
Und wo wir gerade bei V-Männern sind, wenn wir mal einen kurzen Blick, also das ist ja dann auch immer relativ ausführlich, aber einen kurzen Blick auf das V-Leute-System werfen. Wer sind denn da so die herausragenden Gestalten?
Nazis, die mindestens wegen Körperverletzung vorbestraft sind, zum Teil auch wegen versuchtem Totschlag, die eine Führungsrolle in der Nazi-Szene einnehmen oder eingenommen haben, jetzt für den damaligen Zeitraum. Und dann kann man das Ganze auf Namen runterbrechen und die meist auch in verbotenen, zumindest theoretisch verbotenen Organisationen tätig sind. Also Tino Brandt ist, glaube ich, bekannt, der berühmte Thüringer, der bis heute in der Nazi-Szene aktiv ist, trotz Enttarnung. Thomas Richter alias Corelli, den haben sie in Deckung gebracht nach England. Der lebt dort jetzt mit einer Tarnidentität, der war bis 2011 noch aktiv. Der kam aus Sachsen-Anhalt, hat den nationalen Demonstrationsbeobachter gemacht, so eine Website kennen vielleicht einige. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dem in, ich glaube, Moment, 97, also über 10 Jahren irgendwie 180.000 Euro gezahlt, rein an Honorar, da sind noch nicht die Spesen mit drin, ne, die man so benötigt. Spesen können übrigens auch sein, dass der Verfassungsschutz einem Auto komplett bezahlt. Ich meine, die verwanzen das dann zwar, aber die zahlen das komplett, das gibt es auch. Der hat sozusagen dem Bundesamt eine komplette Bilddatei geliefert über Antifas, die bis heute dort haben und nutzen. Corelli, Brandt, Degner, das ist der Sektionsleiter Blatt und Anna Thüringen gewesen. Dann Thomas Stark ist ja auch bekannt. Dessen Akten sind übrigens auch vernichtet worden in Sachsen im Mai 2012. Thomas Starke, klar, wer das ist, kurz Beziehung mit Schäpe gehabt, hat den Sprengstoff dem NSU geliefert, war der, bei dem sie untergetaucht sind, 98 als erstes, taucht auf der Telefonliste auf. Und Sachsen hat festgestellt in ihrer ja, großherrlichen Art, dass Thomas Starke nichts mit NSU zu tun hat und deswegen alle Akten vernichtet werden, die ihn betreffen. Das, und der war V-Mann, also nicht V-Mann, sondern V-Person. Das ist dann, wenn sie von der Polizei geführt werden, von Berlin. Und das Ganze wegen Lanzer-Verfahren. Genau, das sind so 3, 4 herausragende. Aber jetzt ausgehend von denen, die wir in Thüringen haben, wir waren heute beim Verfassungsschutz wieder Akten lesen. Und ich habe den Typen irgendwann gefragt, ob er mir nicht lieber einen Ordner geben kann von Nazis, die sie nicht versucht haben anzuwerben. Weil das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Das sind irgendwie, das ist so ein Ordner, das sind nur F- und W-Maßnahmen, so heißt das, also Forschung und Werbung, immer ein Blatt, steht oben der Fallname drauf, dann steht der Klarname drauf, dann steht, was man versucht hat, also Observation, dann hat man eine Akte angelegt und dann, ob es zur Ansprache gekommen ist oder nicht und ob es funktioniert hat oder nicht. Und das sind irgendwie allein 800 solcher A4-Blätter weiß, ne, die bedruckt sind. Gründe, die dann zur Einstellung geführt haben, ich finde das immer spannend, weil ich glaube, das weiß man so auch normalerweise nicht. Man wird nicht als V-Frau oder V-Mann angeworben, wenn man schwanger ist, wenn man kifft, wenn man in einer Beziehung mit einem politisch überzeugten Menschen lebt. Also das sind alles so Schutzfaktoren, die man sich, die man sich im Hinterkopf behalten sollte. Ja, ein Plädoyer für Drogen. Ja, genau. Also es ist Wahnsinn, wenn man die Namen liest. Es sind alles Top-Nazis. Und wenn man dann guckt, wie viele von denen angeworben wurden, da ist dieser Spruch, den es auf Demos gibt, ohne den Verfassungsschutz wärt ihr nur zu 10, das trifft schon zu. Ja.
Und das heißt, um NSU drumherum waren auch jede Menge V-Leute. Also das ist ja auch schon mehrfach besprochen worden, aber das kann man ja einfach nochmal so sagen. Mehrere V-Leute, die dann einfach entweder nichts gesagt haben oder wo das Amt dann nicht entsprechend reagiert hat.
Na, mindestens 24, die bisher festgestellt sind, die um NSU herum waren. Und darunter ist derjenige, über den versucht wird, Waffen zu besorgen. Also Piatto, Karsten Schepanski wegen versuchtem Mord. Der hat Anfang der 90er versucht, einen Menschen aus Kongo Zaire, glaube ich, war es, umzubringen. In der Disco und ist dann dafür unter anderem auch abgegangen, hat sich selbst angeboten aus dem Knast heraus und ist eine B-Quelle, also eine Top-Quelle vom Bundesamt geworden. Oder Brandenburg? Nee, der war auch Brandenburg, genau. Also jedenfalls eine Top-Quelle. Und ja, das ist einer von denen, die da rings um NSU aufgestellt sind und die nie irgendwas angeblich zum NSU berichtet haben. Angeblich.
Und das gibt ja auch immer mal Gerüchte, dass die drei auch angeworben werden sollten oder gar erfolgreich angeworben wurden. Was glaubst du, ist da dran?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Also bei Zschäpe gibt es die Überlegung, aber da muss man sich vorstellen, die hatten in Thüringen in den 90er Jahren kaum V-Leute. Was macht denn das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz? Die rufen beim Bundesamt an, sagen, wir brauchen mal ein bisschen Hilfe, schickt mal irgendwie so ein Ops-Team hier runter und dann kommen irgendwie 10 Observanten vom Bundesamt und gucken sich die Thüringer Nazi-Szene an, stellen fest, da gibt es viele Nazis, machen eine Riesenliste, wo alle möglichen Nazis drauf sind und sagen, so, die probieren wir jetzt mal anzuwerben und da ist halt die Zschäpe mit drauf. Dann stellen sie bei der Zschäpe fest, die ist Medikamenten und oder drogenabhängig, was sie damit meinen ist, die hat mal gekifft und daraufhin ist sie raus. Also da wurde nicht mal mehr versucht, mit ihr ein Gespräch zu führen, die wurde nicht mal mehr observiert oder sowas. Also das ist sozusagen die Story, aus der dann einige Leute gemacht haben, Zschäpe wäre Mitarbeiterin gewesen. Also für Thüringen zumindest lässt sich das ausschließen und ich glaube auch nicht, dass sie Bundesamt oder MAD, BND gewesen ist, weil dann würde sie jetzt nicht in München vor Gericht stehen.
Das war, wie gesagt, der erste Teil der Veranstaltung mit Katharina König vom Thüringischen Untersuchungsausschuss. Die Veranstaltung war am 27.09. in der Flora Und den Rest wird es auch hier im Sender zu hören geben in der Zukunft. Ja, und das war es jetzt auch schon mit der heutigen Sendung. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns nächste Woche Samstag 19 Uhr wieder, wenn wir wieder das Prozessgeschehen in München und den gesamten Themenkomplex NSU in den Blick nehmen. Bis nächste Woche.